Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Manchmal entsteht das beste Gespräch dort, wo man es am wenigsten erwartet. In diesem Fall in einem riesigen Showroom voller Duschkörbe und Klobürsten. Die Firma Venco kennt nicht jeder, aber irgendetwas von denen habt ihr garantiert zu Hause. Mein Gast, Niklas Köllner, führt das Familienunternehmen mit seinem Bruder in dritter Generation, hat den Umsatz mehr als verdoppelt und liefert in 78 Länder. Was mich an ihnen interessiert, er hat eine Haltung zu Leistung, zu Bürokratie, zu dem, was gerade mit unserem Land passiert. Kein Schönreden, kein Herumeiern, genau das gefällt mir. Hört selbst. Ja, heute bin ich im Haus der über 6000 Produkte bei Venco. Und Niklas, schön, dass ich heute hier sein kann.
Ja, vielen lieber Dank, Peter. Ich freue mich, dass du da bist und bin mal gespannt auf unser Gespräch.
Ja, du hast ja den Titel gekriegt, wie war es noch, König der, was war das, Toilettenreiniger?
Nee, Klobürsten.
König der Klobürsten. Erzähl mal, was ist das denn?
Hat damals im Prinzip das Handelsblatt geschrieben. Das hat wirklich zu großem Gelächter hier auch im Hause geführt, denn neben meinem Bruder und mir war dann mit diesem Titel der Könige der Klobürsten, war dann daneben ein Bild von Trump und seinen beiden Söhnen und eine ganze Seite. Und naja, also insofern ist es tatsächlich so, wir haben, keine Ahnung, verkaufen, glaube ich, hier alleine in Deutschland über 1,5 Millionen Klobürsten. Und haben die auch deutlich im Prinzip weitergeführt in der Entwicklung. Ja, ursprünglich waren ja, wenn man sich daran erinnert, vor so 20, 25 Jahren waren die Klobürsten normalerweise immer weiß. Mhm. Gerade die Köpfe ist natürlich bei dem, was die Klobürste tut, nicht so wirklich toll. Und da kamen wir auf die glorreiche Idee, diese dann schwarz zu machen. Und das kam dann auch sehr gut an. Und ja, irgendwann aus diesen Fasern, wo sich dann das Papier verheddelt hat bei der Nutzung, haben wir das dann noch mal weiterentwickelt und die Köpfe dann aus Silikon gemacht, aber in der gleichen Form wie eine normale Klobürste. Und das kam dann sehr, sehr gut an. Und insofern führte dann eins immer zum anderen. Und da haben wir immer mehr gemacht. Und ja, insofern haben wir den Titel verdient.
Titel verdient und berechtigt.
Genau.
Ja. Also ich habe das gesehen, du hast mich ja gerade hier durch euren Showroom geführt. Ihr habt ja 6000 Artikel oder sogar noch mehr. Die sind ja gar nicht alle hier, aber es ist jetzt ja schon faszinierend, wie viele Produkte ihr habt. Bei den Klobürsten sah es ja fast so aus, wie bei einer, wenn man ein Auto konfiguriert. Man kann die Stile auswählen, die Farben auswählen. Aber es ist ja nicht nur das. Ihr seid ja wahnsinnig bekannt, vielleicht nicht von der Marke her jedem, aber ich würde mal fast behaupten, die These wagen, in jedem Haushalt ist irgendwas von euch. Was macht ihr denn genau?
Ja, wir gucken eigentlich, dass wir Probleme des Alltags aufnehmen und dafür dann im Prinzip eine Lösung schaffen. Also zum Beispiel angefangen, man steht irgendwo in der Dusche, ja, und hat keine Ablage. So, das heißt, man stellt das Shampoo zum Beispiel irgendwo in die Ecke oder die sonstigen Utensilien, die man so hat, und man muss sich bücken auf engem Raum, ist meistens nicht gut für den Rücken, keine Ahnung, führt zu Hexenschuss oder was weiß ich. Wir haben im Prinzip dann die unterschiedlichsten Duschkörbe entwickelt, die dann zu befestigen ohne Bohren anzubringen sind, ja, in den unterschiedlichsten Materialien, sei es Aluminium, Edelstahl, wie auch immer. Aber dann eben halt auch mit den unterschiedlichsten Befestigungsmöglichkeiten zum Kleben, zum Haften, mit statischer Aufladung, mit Vakuumpumpe an die Wand zu bringen. Also da gibt es sehr, sehr viele Lösungen. Und das Verrückte ist, man kann nicht sagen, es gibt jetzt, das ist das Einzige, was der Endkonsument generell braucht. Also es scheint, der Konsument ist tatsächlich, entweder ist er Typ Bohren noch, oder er ist Typ Kleben, oder er ist Typ Haften, oder sogar er ist Typ Saugen. Den normalen Saugnapf, den verkaufen wir tatsächlich nicht mehr, weil der fällt immer irgendwann wieder runter.
Das stimmt, ja.
Aber, und meistens nachts, wenn man gerade irgendwie am Schlafen ist. Das ist dann doch laut und außerdem gibt es dann zu viele Schäden an den Duschwannen oder wie auch immer. Und insofern haben wir nur so ein Vakuumsystem und das hält dann eben halt auch. Denn ein Saugnapf kann eigentlich nur halten, wenn man ein Vakuum unter der Saugnapfkappe hat. Denn sonst dehnt sich irgendwie durch die Wärme der beim Duschen oder durch die Wärme im Haus dehnt sich irgendwann die Luft, die eingeschlossen ist, unter der Kappe eben halt aus und die expandiert und dadurch fällt der Saugnapf runter. Das heißt, haften kann ein Saugnapf nur, wenn man ein wirkliches Vakuum unter dem Sauger hat.
Konstante Bedingungen.
Absolut.
Ja, Praxis nicht so häufig auffindbar. Was ich faszinierend finde, ist, es sind ja sehr, auf den ersten Blick zumindest, sehr profane Produkte. Also wir reden über Metallkorb als Duschablage, wir reden über einen Seifenspender, also absolut Low-Tech und irgendwie so, ich sag mal, ein bisschen flapsig Zeug, was man halt so zu Hause hat, was man benutzt, aber irgendwie vielleicht auch selten drüber nachdenkt. Nur, ich will nicht sagen jedes, aber fast jedes Produkt, was du mir gezeigt hast, wenn man dann reintaucht und dir zuhört, hast du Geschichten, was dahinter steckt. Also viel Innovation, sei es beim Befestigen, dass es über Licht, UV-Licht geht oder über Kleber oder dies oder jenes. Ihr habt auch einen großen Preis gewonnen für eine Toilettendeckel, ja, der dann eben bis 1500 Kilo aushält und unzerbrechlich ist. Also da steckt ja wahnsinnig viel Hightech, obwohl es Low-Tech-Produkte sind drin. Welche Rolle spielt Innovation und wie kriegt ihr das hin, da immer wieder so State-of-the-Art zu sein und auf der Welle zu surfen?
Gut, Hightech würde ich jetzt nicht gerade sagen, ne? Ich predige immer unseren Mitarbeitern, wir machen keine Rocket Science, ja, deswegen Leute, ihr dürft ruhig euren Kopf einschalten, denn ihr habt alle diese Probleme zu Hause, für die wir eigentlich Lösungen suchen, ja, und wenn ihr Ideen habt, bringt euch ein, sprecht mit unseren Produktmanagern, gibt denen die Ideen, ja, und wir können was Tolles draus machen. Man muss dazu sagen, unsere Innovationsabteilung ist relativ groß. Wir haben dort über 20 Produktmanager, die eigentlich nichts anderes den ganzen Tag tun, als zu schauen, was kann ich für neue Produkte auf den Markt bringen. Und ich glaube, das ist in seiner Art einzigartig, in unserer Branche zumindest, bringen wir jedes Jahr so um die, es waren normalerweise zwischen 450 und 500 Artikel raus auf dem Markt jedes Jahr. Damit waren wir übrigens in 2023, waren wir, glaube ich, die Nummer 4 der Schutzrechtsanmelder in Europa insgesamt. Vor uns waren dann so Unternehmen wie Samsung und noch ein paar andere, die, also.
Okay, sei gegönnt.
fühlte ich mich ganz gut aufgehoben, als ich dann Venco an Platz 4 sah. Insofern, da schauen wir eben halt schon drauf, dass wir dort möglichst viele Ideen im Prinzip aufnehmen, die uns, sei es von Mitarbeitern, von den Produktmanagern gebracht werden, aber eben halt auch von vielen Erfindern, die auf uns zukommen und sagen, Mensch, könnt ihr das nicht vielleicht für mich, also ich habe hier eine Idee, könnt ihr das nicht vielleicht für uns weiterentwickeln oder auf den Markt bringen? Und ja, und mit denen finden wir dann eben halt Lösungen, wie man das eben halt hinkriegt. Eigentlich so ein bisschen ähnlich wie das teilweise auch in der Höhle der Löwen den Endverbrauchern auch bei oder rübergebracht wird. Das ist was wir schon seit sehr, sehr langer Zeit machen. Und
das heißt, ihr schützt diese ganzen Produkte, Seifenspender, Ablagen, Körbe, Bürsten und so weiter?
Natürlich nicht alles. Ne? Es sind die Sachen, die Sinn machen, die vom Design Sinn machen, die von den Formen, es sind Geschmacksmuster, viele, dann Gebrauchsmuster und einige Patente. Ja? Mhm. Aber Patente sind natürlich wahnsinnig teuer. Das können wir uns nicht immer leisten, das zu machen für jedes Produkt. Und gerade wenn man so viele Artikel dann macht, ist das leider schwierig und dann so extreme Neuheiten in den Markt zu bringen, ist dann, also am laufenden Band ist dann eben halt, dass sie eben halt patentschützungswürdig wären, ist doch sehr, sehr schwierig und nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch, muss man dazu sagen. Denn so ein Patent, das ist schon, wenn man einmal so eine Patentanmeldung gemacht hat, was da für ein Schriftzeug dahinter ist und die Bürokratie, die dafür einzuhalten ist, das ist schon, das kann man als Normalsterblicher gar nicht machen. Das heißt, da braucht man dann Patentanwälte für und
absolut, ja.
Ja, Leute, die einen da unterstützen.
Ja, ist auch eine Welt für sich, ja. Es gibt ja das Bon Mot, die erste Generation baut ein Unternehmen auf, die zweite verwaltet es und die dritte fährt es vor die Wand.
Da arbeiten wir gerade gegen.
Und es gibt ja auch eine spannende Statistik, von 100 Familienunternehmen sollen es nur 2 bis 4 in die vierte Generation schaffen. Wie sieht's denn bei euch aus? Also A, bezogen auf das Bon Mot und B, diese Quote. Wie viele schaffen es in die vierte Generation? Wo steht ihr denn aktuell?
Ja, wir sind im Prinzip die dritte Generation momentan. Das Besondere ist dabei auch, dass ich das zusammen momentan mit meinem Bruder im Prinzip führe, das Unternehmen als Geschäftsführer. Und wir haben noch eine Schwester, die aber nicht operativ im Unternehmen tätig ist. Und wir arbeiten klar daran, dass das Ganze irgendwann dann auch in die vierte Generation überzugeben. Und es ist allerdings, muss man sagen, schon herausfordernd. Nicht jetzt, weil man nicht vielleicht irgendwie geeignete Nachfolger hätte, aber sondern einfach, weil die Situation so ist draußen, dass man sich schon Gedanken macht, wie soll das eigentlich sich weiterentwickeln, das Ganze, und wo soll das Ganze hinführen? Aber wir sind da trotzdem zuversichtlich, dass wir also gerade durch unsere Innovationen, durch auch dann vielleicht durch die schon doch Markenbekanntheit einen Weg im Prinzip nach vorne finden. Und sage ich mal, durch die ganzen Dienstleistungen und Services, die wir unseren Kunden geben und zur Verfügung stellen, haben wir da schon einen Mehrwert, den wir leisten und sind sicherlich ein wichtiger Partner für unsere Kunden.
Mhm. Wie hat sich das entwickelt, seitdem ihr übernommen habt? Wie viele Jahre seid ihr jetzt am Ruder, dein Bruder und du?
Also wir sind tatsächlich relativ früh nach dem Studium in die Firma gekommen, mein Bruder und ich. Das heißt, mein Bruder vor 22 Jahren, ich vor 24 Jahren.
Genau, wir haben an der Apps studiert, ne?
Dann genau,
in meinem Jahrgang,
das hatten wir ja
2004,
gemeinsam.
Du dann 2002 Abschluss gemacht.
Genau, 2002 habe ich Abschluss gemacht, mein Bruder 2004.
Ja.
Und
war es dann klar, dass ihr beide hier reingeht? War das zu der Zeit schon klar?
Also das war tatsächlich so, bei mir war es von der 6., 7. Klasse an in der Schulzeit schon klar, dass ich das machen wollte. Ich wusste, ich wollte König der Klobürsten werden. Ich war da immer sehr ambitioniert. bei mir war klar, ich wusste genau, wie ich es auch machen wollte. Ich wollte eine Ausbildung machen, eine kaufmännische erst und dann studieren und dann irgendwann ins Unternehmen. Mhm. Und ja, mein Bruder wäre wahrscheinlich nach dem Studium war schon so, dass er eigentlich er meinte, er wollte eigentlich schon noch woanders hingehen, aber dann war, sage ich mal, der leichte Druck von meinem Vater, der gesagt hat, nee, mein Junge, jetzt ist mal Schluss, du kommst jetzt hier in die Firma, weil ich sehe, dass ihr eben halt logisch denken könnt und hier, um das hier weiterzubringen, braucht man Leute, die logisch denken können. Mhm. So, das war so ein bisschen die Aussage. Also bei mir war es total so gewünscht. Bei meinem Bruder, der hätte sich auch noch vorstellen können, woanders hinzugehen, aber letztendlich hat es funktioniert und muss man dazu sagen, wir haben aber dann erst auch von der Pike auf wirklich alles gemacht. Wir sind haben angefangen in der Kundenbetreuung zu arbeiten.
Es gab ja auch andere Geschäftsführer, die
es gab, euch genau, wir haben, ne? wir haben nie meinem Vater berichtet an der Stelle. Wir haben immer einem externen Geschäftsführer berichtet. Auch dort, um eben zu vermeiden, dass es irgendwelche Konflikte eventuell gibt oder Uneinigkeiten. Und wenn es die dann gab, sollte man die mit dem eher ausfechten, als eben halt dann mit dem eigenen Vater.
Ja, Konflikte sind ja immer anspruchsvoll, mit der Familie dann ja nochmal mindestens Faktor 10 drauf. Aber wie ist das denn? Ich meine, ihr seid dann ja sozusagen die Erben des Unternehmens, Nachfolger vom Vater, perspektivisch dann Inhaber und auch Geschäftsführer. Und jetzt habt ihr fremde Geschäftsführer, die angestellt sind, euch vorgesetzt und ihr müsst den reporten. Also will dir jetzt keinen Narzissmus oder sonstiges unterstellen, aber das ist doch fürs Ego sicherlich auch nicht die einfachste Nummer gewesen. Oder wie war das bei euch?
Ja, man musste sich im Prinzip schon in den unterschiedlichsten Situationen sehr zusammenreißen, weil man vielleicht doch eine andere Meinung mal hatte. Aber wir haben im Prinzip das dann auch so gesehen, dass wir von diesen, Leihfamilienmitgliedern gelernt haben, ja. Und die sicherlich, es waren ja Leute, die auch über einen deutlich größeren Erfahrungsschatz im Prinzip dann zu dem Zeitpunkt verfügt haben als wir, gerade als wir angefangen haben. Und insofern war es einfach wichtig, dass jeder was zu tun hatte und vor allen Dingen auch sein eigenes Gebiet hatte. Und bei mir kristallisierte sich ganz schnell raus, dass ich dann in Richtung Vertrieb gegangen bin. Und mein Bruder ist dann eher auf die Richtung Einkauf im Prinzip gegangen. Und das sind natürlich eigentlich gerade bei einem Handelsunternehmen oder bei einer Handelsmarke ist es natürlich sind das die wichtigsten Thematiken, die man eigentlich gecovert haben muss und die funktionieren müssen. Neben natürlich der Thematik Innovation, deswegen also fällt Marketing, Vertrieb eigentlich so auch immer viel unter meine Ägide so ein bisschen. Und dann über die unterschiedlichen Stationen angefangen. Ich war dann erstmal, zuerst im Kundenbetreuung, dann irgendwann als Key Accounter für den Export, im Exportbereich tätig. Dann irgendwann habe ich für den Export Süd- und Westeuropa übernommen. Und so hat man sich dann volumenmäßig und umsatzmäßig immer an das Herzstück rangearbeitet. Das war dann im Prinzip der stationäre Handel im Dachbereich, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz.
Da macht ihr den meisten Umsatz?
Das ist definitiv das Herzstück. Aber man muss sagen, wir sind auch aufgrund unserer Expansion in den anderen europäischen Ländern insbesondere. Ich habe damals Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, Italien gegründet. Und in Amerika auch, aber darüber reden wir nicht, weil da sind wir nach 10 Jahren wieder ausgestiegen. Leider, es hat nicht so hingehauen, wie wir es uns vorgestellt haben. Laust mich echt ein bisschen, weil es wäre schon, denke ich, eine ganz gute Chance gewesen, hätte das geklappt. Aber okay, ist ein Riesenmarkt. Aber die haben nicht auf uns gewartet und insofern.
Warum hat das nicht geklappt?
Wir haben tatsächlich vielleicht Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, so, ja, wir können irgendwie das replizieren, so wie wir das Ganze hier in Europa aufgebaut haben. Wo man doch von der Tendenz her sehr viele Sachen in eigener Hand macht. Und in Amerika ist es, dass man doch sehr viel outgesourced hat direkt, ja. Und das wäre im Nachhinein deutlich besser gewesen, ja. Zum Beispiel haben wir ein eigenes Lager angemietet, ja, weil wir eigentlich Zusagen von Kunden dort hatten, ja, jetzt kommt da eben halt ein großes Geschäft und es geht los und ne, wenn man ein Lager ausnutzen kann, dann ist es dann lohnt es sich. Aber wenn die Amerikaner dann im letzten Moment dann sagen, oh, naja, wir können es jetzt doch nicht, das Produkt, gerade wenn es Treteimer sind, 30 Liter Treteimer, die sehr voluminös sind, wir liefern das jetzt doch nicht in 400 Läden, sondern wir machen den Test jetzt doch nur in 120 Läden. Dann hast du auf einmal das Vierfache an Ware da und Volumen da und musst erstmal gucken, wo kriegst du das hin? Ja, oder wo kannst du das sonst noch absetzen? Ja, also insofern gab es diese unterschiedlichen Stufen. Das war dieses im Exportbereich und dann habe ich dann irgendwann die Vertriebsleitung für den Dachbereich übernommen. Ja, aber wir müssen insgesamt sagen, dadurch, ich musste dann immer irgendwelche Sachen, die ich ganz gut aufgebaut habe, wieder abgeben. Das war eigentlich so, ich habe also quasi innerhalb der Firma relativ viele kleine Babys, die ich nach vorne gebracht habe, die mittlerweile eben halt auch größer geworden sind. Und das ist schön zu sehen. Am Anfang zum Beispiel, als wir Spanien gegründet haben, war ich jeden Monat da eben halt 2-3 Wochen im Prinzip, ja, und das wurde dann mit der Zeit immer weniger und jetzt so, wenn ich es dann jetzt 2-mal im Jahr darunter schaffe, dann,
schon viel,
dann ist es schon viel. Gott sei Dank kann man ja da über, aber tatsächlich, weil es mir so viel Spaß macht, ich spreche auch eigentlich fast jeden Tag im Prinzip mit denen, mit Spanien, Frankreich, Italien, weil ich auch die Sprachen ganz gut spreche. Das ist tatsächlich ganz spannend. Ja, führt aber dazu in der Konsequenz, dass wir eben, sage ich mal, auch einen Exportanteil von ungefähr 50% haben. Mhm. Und was schon eigentlich ganz gut ist, hilft einem so ein bisschen, gerade in der Zeit, wenn der deutsche Markt mal nicht so gut läuft oder der Konsum nicht so gut ist, wie aktuell das der Fall ist. Ne? Die Leute, die ich glaube, die Sparquote ist so hoch wie schon lange nicht mehr, mit irgendwie fast 18%, sagen die Statistiken.
Spürt ihr das? Lässt das nach, der Umsatz?
Ja, absolut. Das merken wir. In der Tendenz her geht vieles Richtung billig, billig, billig. Diese Geiz ist geil Mentalität, die vor 8-9 Jahren schon mal da war, scheint im Prinzip jetzt an der Stelle immer wieder zu kommen. Mhm. Und das ist eigentlich total verrückt und kontrovers, weil ich kann es natürlich verstehen, dass die Leute in diesen unsicheren Zeiten vielleicht eher sparsamer sind und für sich ein bisschen zur Seite schaffen, um Sicherheit zu schaffen. Aber es ist insofern kontrovers, dass auf der einen Seite gepredigt wird Nachhaltigkeit, 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 ja, und wir tun dafür mit unseren Sortimenten, sage ich mal, relativ viel. Und
wer billig kauft, kauft zweimal.
Ja, genau. Und das ist das. Wir werden aber nicht dafür belohnt. Das heißt, wir kriegen nicht mehr Geld dafür, in Anführungsstrichen, nur weil wir jetzt ein Produkt eben halt aus nachhaltigen Materialien machen oder die Verpackung aus nachhaltigen Materialien machen, kriegen wir jetzt nicht mehr Geld vom Handel davon dafür. Und aber eben halt, der Endverbraucher bezahlt auch nicht mehr. Das heißt, habe ich zwei ähnliche Produkte, das eine ist aus nachhaltigen Materialien und das andere eben halt nicht, und kostet dieses mit nachhaltigen Materialien vielleicht 1 Euro mehr den Endverbraucher, dann greift der Endverbraucher momentan in der Situation trotzdem eher zu dem günstigeren Preis und zu der schlechteren, auch vielleicht, ich will nicht immer sagen, ist nicht immer schlechtere Qualität, aber einfach zu dem nicht nachhaltigen. So, und da ist es dann dem Endverbraucher auf einmal ganz egal. So, und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass einige Sachen, was Nachhaltigkeit geht, overdone werden momentan in Europa. Ja, Brüssel prescht davor mit so vielen unterschiedlichen Thematiken.
Du hast ja von so einer Initiative auch im Vorgespräch gesprochen, wo es um so Labels geht mit, ja, QR-Code und ähnliches. Was kommt denn da auf euch zu? Weil ihr habt ja Produkte, die ihr schon produziert. Ihr lasst ja auch im Ausland produzieren. Das heißt, das kommt mit Schiffen hier rüber. Das, genau, ist dann ja auch alles verpackt. Das geht raus in den Handel. Dann ist das Zeug draußen. Und jetzt kommt auf einmal eine Änderung und ihr müsst alles umpacken? Oder was ist da genau los gerade?
Ja, zum Beispiel, es gibt so eine Thematik, so Verpackungsverordnung. Ja? Oder jetzt wurde die umbenannt gerade in PPWA. Aber diese Verpackungsverordnung, dazu gehörte im Prinzip dann eine Recycling Ausweispflicht, so nach dem Motto, auf der Verpackung soll draufstehen, in welche Tonne quasi die Restanten der Verpackung eben halt gehen müssen.
Also gelb für Plastik, blau für Papier und so weiter.
Wenn es so einfach wäre, aber in der Realität ist es leider nicht so einfach. Das ist, in Deutschland ist es so, ja, dass es so aufgeteilt ist. Aber in anderen Ländern sind es wieder andere Farben. So, und jetzt musst du dir vorstellen, wir sind halt ein mittelständisches Unternehmen und können uns nicht leisten, für jeden einzelnen Markt eine eigene Verpackung zu machen. Das heißt, wir haben auf unseren Verpackungen normalerweise 19 Sprachen. Mhm. Ja, und wenn jetzt da einzelne Länder dann dahin gehen und sagen, nee, wir brauchen aber jetzt anstatt der gelben Tonne immer eine grüne, oder in Italien ist es zum Beispiel massiv, da gibt es in den einzelnen Regionen unterschiedliche Color Codes für die Entsorgung, total verrückt, die wollten dann auch Anteiligkeiten drauf haben auf der Verpackung, so nach dem Motto, so und so viel Gramm Kartonage, so und so viel Gramm Kunststoff, so und so viel Gramm, was weiß ich. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Zusammensetzungen da manchmal, obwohl mittlerweile sind wir Gott sei Dank toi 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 bei 89% unserer Artikel haben entweder gar keine Kartonage mehr für den Handel oder sie sind eben halt ohne Plastik. Ja? Da ist auch Ziel für uns bis 2028 da eben halt komplett plastikfrei zu sein. Ist echt teilweise ein Riesenvorhaben. Okay, ist aber ist eine andere Thematik. So, und wenn aber dann eben diese Uneinigkeit da ist, europaweit, so nach dem Motto, wie loben wir denn das aus, führt das dazu, dass dann einzelne Länder einfach vorgeprescht sind. Dann hat dann Frankreich gesagt, ja, das ist jetzt hier das Gesetz. Wir haben das jetzt neu geschaffen und ihr müsst das jetzt so machen. Hieß damals Triman. So, also, was passiert? Unsere, sag mal, 6000 Produkte mussten wir erstmal komplett alle wieder umgestalten, die Verpackung, alles neu machen. Das heißt, da haben wir alleine 6 Product Manager mit beschäftigen müssen. Die haben im Quadrat gekotzt, muss man wirklich sagen. Ja, weil die das 7 Monate gemacht haben. 7 Monate, ja. Und wir mussten über 238 unterschiedliche Labels, also beziehungsweise Logos dafür kreieren, die dann auf diese unterschiedlichen Verpackungen kamen.
Wahnsinn.
Es ist unglaublich. So, und ich da will ich einfach nur diese, wie pervers das ist. Denn es hätte so schön einfach sein können. Man hätte einfach gesagt, Leute, druckt einfach einen QR-Code im Prinzip auf die Verpackung. Und hinter diesem QR-Code, den kann dann der Endverbraucher scannen und er kann genau sehen, im Prinzip das, was er wissen will. Sämtliche Informationen zu dem Produkt, sämtliche Entsorgungshinweise, alles.
Klar.
Hätte man wunderbar
machen können. Wenn sich die Farbe von einer Tonne ändert, kann man es einfach digital machen, fertig.
Genau. Das wäre sehr einfach gewesen. Nein, aber
es muss aufgedruckt sein.
Ja, genau. Und wenn du jetzt den Grund hörst, dann fasst du dir nur an den Kopf.
Ich sitze, sag ihn.
Ja. Nur 98% aller Europäer haben ein Smartphone.
Aha.
Ja. Das eben halt einen QR-Code lesen kann.
Ist dann ausgrenzend, also machen wir es nicht.
Ja, ist ausgrenzend. Die armen 2%, die, ne, wir nehmen, also teilweise, wir wollen immer Rücksicht nehmen auf alle und das ist teilweise echt schwierig. Bestrafen damit den Rest und das führt zu absurden Kosten, ja. Und alle reden auf der einen Seite davon, wir wollen Bürokratie verhindern, aber dann wird das Ganze im Prinzip teilweise schlecht umgesetzt und führt zu extremen Mehrkosten, führt dazu, dass wir benachteiligt werden im Vergleich dann zu anderen Akteuren im Markt.
Mhm. Das heißt, also das, was eigentlich eure Erfolgsstory war, so habe ich das jetzt rausgehört, dass dein Bruder und du das Unternehmen gepusht habt mit Internationalisierung.
Ja.
Wie hat sich da der Umsatz entwickelt, seitdem ihr das Ruder übernommen habt?
Nee, da wachsen wir schon weiter. Wir haben also den Umsatz für ungefähr anderthalb, also mehr als 2,5-facht jetzt in den letzten 10 Jahren.
Ist ja für die sogenannte dritte Generation, die es vor die Wand fährt, sage ich mal, schon mal ein schönes Gegenbeispiel, dass es auch erfolgreich sein kann.
Genau.
Das heißt, die Geister, die ihr damit geweckt habt, Internationalisierung, fallen euch jetzt auf die Füße, weil ihr jetzt auf einmal so viele Länder habt und durch diese EU-Verordnung für jedes Land diese Unterschiede habt. Und sag ich mal, aus der Stärke wird euch jetzt sozusagen ein Problem gemacht durch Bürokratismus?
Ja, in Teilen kann man das definitiv so sagen, dass gut, wir gucken natürlich, wir müssen es halt im Prinzip umsetzen, da führt gar kein Weg vorbei, weil gerade wenn, guck mal, hat 50% Anteil vom Umsatz, da müssen Klar, da haben wir gar keine Land andere Chance, zu, wir müssen es tun, ne?
Ja.
Und aber man fasst sich echt oftmals an den Kopf und fragt, kann das denn echt alles so richtig sein?
Wo kommt das alles
sein?
Her?
Ja? Ja, oder genauso diese vor allen Dingen, wenn der Endverbraucher es eigentlich nicht nutzt. Er nutzt es eigentlich, dem ist es eigentlich scheißegal, ja. Und wie oft, wenn man sich jetzt als Endverbraucher sich wirklich mal fragt, wie oft guckt man sich auf die Verpackung, wie ich das jetzt entsorgen muss? Sorry.
Also man kriegt es ja auch irgendwie hin, Plastikgelb.
Ja.
Bei uns, der Italiener weiß wahrscheinlich auch, dass es dann, was ich, in Grün gehört. Also.
Und ich habe im Prinzip im Normalfall nur 3 unterschiedliche Farben von Tonnen, also oder 4. Maximal, dann es ist definitiv nicht so schwierig. Aber da ist auch wieder, da hat man das Gefühl, die Politik hält die Leute für blöd und will also der letzten Person irgendwie die Möglichkeit geben, zu kapieren, wie er denn eben halt recyceln soll. Und das ist halt echt einfach übertrieben.
Dabei gibt es ja den gesunden Menschenverstand, den hat euer Vater ja auch eingefordert, deswegen den Wunsch gehabt, euch an Bord zu holen. Bist du ja mit deinem Bruder hier, Captain on the Bridge sozusagen. Wenn man sich so die Aufgaben auch verteilt, von der Verantwortung her, dann geht man ja auch davon aus, dass jeder seinen Kram im Griff hat. Und idealerweise ist es dann ja auch harmonisch, weil man davon ausgeht, dass der andere das auch alles so super macht. Aber das ist ja auch nur die Theorie, sondern es wird ja in der Praxis auch immer wieder Meinungsverschiedenheiten geben oder wo man denkt, oh, vielleicht könnte man das auch so machen. Also ich sag mal, dieses Spannungsfeld Harmonie auf der einen Seite, man möchte ein gutes Verhältnis haben, auf der anderen Seite aber auch die Klarheit in der Sache, auch mal kritische Bemerkungen zu machen. Es gibt ja so böse Formulierungen, gerade bei alteingesessenen Strukturen, da hackt sich keine Krähe gegenseitig ein Auge aus und so weiter. Wie sieht das denn zwischen euch beiden aus, so gelebte Streitkultur? Käbbelt ihr euch oder seid ihr eher harmonisch oder wie seid ihr da unterwegs?
Also wir haben im Prinzip zusätzlich noch einen Kaufmann, also wir sind eigentlich zu dritt, was die Führung angeht, ein kaufmännischer Leiter, der eben halt auch mit innerhalb der Geschäftsführung ist. Sage ich mal so, jeder hat sein eigenes Gebiet. Mein Bruder macht im Prinzip alles das, was die Thematik Distanzhandel angeht, also sprich ursprünglich noch klassischer Versandhandel, Kataloge und so. Es gibt diese tatsächlich noch, auch wenn viele leider gestorben sind. Das war übrigens auch das Herz von meinem Vater damals. Mhm. Und dann natürlich daraus entstanden die ganze Thematik E-Commerce. Und in all seinen Formen, die es da gibt, Vendorenmodell, Sellermodell oder eben halt Marktplätze in den unterschiedlichsten Ausprägungen oder eben halt auch unser eigener Shop, den wir im Prinzip ja seit langer Zeit schon im Prinzip am Laufen haben. Das ist der Bereich, den er macht. Zusätzlich dazu die Logistik. Also er ist Geschäftsführer dann auch von unserer Logistikfirma quasi, der Venco Prodlog in Hückelhofen. Mhm. Kennt jetzt mittlerweile auch jeder Hückelhofen wegen den damaligen Corona-Exzessen. Mhm. und Karnevalspartys waren es, glaube ich. Und insofern, und ich habe dann eben halt neben dem ganzen stationären Handel, also das heißt alles, was Geschäfte hat, von Discount über Möbelhandel und natürlich unser größtes Feld, den Baumarkt, den begleite ich. Wobei ich dann eben halt auch sehr stark engagiert bin in der ganzen Thematik Marketing, Neuprodukt, Kreierung. Da bin ich mit drin und auf der anderen Seite den Finanzenpart, den dann jetzt unser Kollege macht. Mhm. Und klar, deswegen, du merkst schon, das Wichtigste für uns waren immer, sage ich mal, die Vertriebstätigkeiten und dann auch natürlich die damit verbunden die Einkaufstätigkeiten. Alles andere, so wie Personal, IT und ist wichtig, aber das war immer, sage ich mal, nicht im Vordergrund, obwohl natürlich das sich dann auch mit der Zeit so ein bisschen geändert hat, gerade auch was IT angeht, ne, da sind wir, was Digitalisierung angeht und so, da wird jetzt doch sehr, sehr starkes Augenmerk drauf gelegt Richtung KI und wie kann man im Prinzip diese Sachen nutzen. Da gibt es dann eben halt auch so eigene Gremien im Unternehmen, wo man eben halt die ganzen Leute eben halt mitnimmt, Leute, die daran Spaß haben, im Prinzip solche Sachen auch weiterzuentwickeln. Und das ist schon ein sehr, sehr spannendes Feld, finde ich.
Ja, absolut.
Was sich da tut, ist unglaublich.
Das habe ich jetzt verstanden mit den Verantwortlichen, aber zurück nochmal zur Streitkultur. Wie sieht's aus mit Klarheit versus Harmonie?
Ja, also ich meine, wir sind jetzt seit ungefähr, seit ein bisschen mehr als 10 Jahren sitzen wir tatsächlich, seitdem wir Geschäftsführer sind, sitzen wir zusammen in einem Büro. Mhm. Das ist natürlich bei unterschiedlichen Temperamenten nicht immer einfach. Ne? Ich bin eher, sage ich mal, der impulsivere Part. Mein Bruder ist eher so der ruhigere Stratege. Mhm. Insofern hat es mein Bruder bestimmt oftmals nicht ganz so einfach mit mir. Aber wir kriegen das immer irgendwie hingeruckelt, sage ich mal. Ja? Und wir wissen oder wir schätzen gegenseitig unsere Meinung. Na klar, wenn es mal eben halt, und das war eine der Policies übrigens, eigentlich, wir haben jetzt keine große, Familiencharter gemacht, wie vielleicht andere Unternehmen das teilweise machen. Aber ja, das Wichtigste war, und das hat damals mein Vater gesagt, ganz einfach, es gibt eigentlich im Wesentlichen nur eine wesentliche Regel. Erstens, es gibt zwei Regeln. Versteht euch, und wenn ihr euch nicht versteht, dann nur hinter geschlossenen Türen. Mhm. Und denn die Einigkeit gegenüber Dritten muss im Prinzip da sein. Und insofern sind wir auch, muss man sagen, so ein bisschen so erzogen worden. Das heißt, bevor ich mich jetzt riesig zoffen würde mit meinem Bruder, würde ich dann irgendwann eher nachgeben und sagen, so nach dem Motto, ja, der ist ja auch nicht doof. Also insofern hat er da wahrscheinlich auch einen Punkt. Und so, auch wenn es sein, er weiß, was sein Gebiet ist, also dann soll er es entscheiden an der Stelle, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz, klar, heißt das nicht, dass man nicht kontrovers auch teilweise diskutiert.
Mhm. Ja. Wenn ich in eurem Unternehmen anfangen würde zu arbeiten und du würdest mir am ersten Tag würde es mich zur Seite nehmen und sagen, pass mal auf, ich erkläre dir jetzt mal so die geheimen Spielregeln, wie es hier läuft. Was charakterisiert denn eure Kultur? Was würdest du mir denn sagen? Was ist denn typisch für euch, wie ihr miteinander umgeht? Oder ich sag mal, welche Verhaltensweisen werden hier verstärkt im Unternehmen, wenn man hier anfängt?
Also eine der wichtigsten Sachen ist, wir sind nie politisch. Also wir hassen es beide, Gott sei Dank, wenn Politik gemacht wird im Unternehmen. Das akzeptieren wir nicht. Das akzeptieren wir. Wir würden es untereinander nicht tun.
Und was heißt Politik?
Ja, wenn irgendwo versucht wird zu manipulieren, wenn irgendwo den Leuten das eine gesagt wird, um vielleicht was ganz anderes zu erreichen, solche Sachen, das ist nicht unser Ding. Wir sind straightforward, gerade raus und erwarten das eigentlich auch von allen anderen. Ja, das heißt, wenn uns irgendwas nicht passt, dann muss das auf den Tisch und am besten auch möglichst schnell und nicht irgendwie erst 2-3 Wochen später, dass das da eben halt gegessen ist, geklärt ist, ja, damit man mit den Leuten sich in die Augen gucken kann, sagen, pass auf, echt, das, was da vielleicht gelaufen ist, ist nicht so super gewesen, ja, bitte achte darauf, dass das im Prinzip so nicht mehr gemacht wird, weil so, anstatt eben halt irgendwas laufen zu lassen, es wird angesprochen. Mhm. Ich meine, es ist zum Beispiel so ein Ding, hättest du jetzt einen offenen Hosenstall, ja, ich würde das sofort sagen. Es gibt aber einige Leute, die trauen sich das nicht zu sagen. So, es ist halt vielleicht den einen oder anderen unangenehm, ja, oder ja, klar. Solche Sachen, wir sind einfach straightforward und erwarten vor allen Dingen, klar, dass die Leute ehrlich miteinander umgehen und wir ihnen vor allen Dingen vertrauen können. Also wir suchen zum Beispiel, bevor bei uns, wir bilden sehr viel selber aus, also wir haben jedes Jahr irgendwie um die 10 Auszubildenden, die bei uns anfangen, ja, das ist auch besonders wichtig. Da nehmen wir uns doch die Zeit, im Prinzip die, sag ich mal, zu begrüßen, zu gucken, denen ein bisschen zu überzählen über die Firma, ne, wofür wir stehen. Wir geben den Leuten direkt von Anfang an, wenn die auch als Auszubildende bei uns anfangen, geben wir denen relativ viel Vertrauen, so nach dem Motto. Und deswegen fordern wir sie auch, frag lieber zweimal, frag lieber dreimal, ja, wenn du dir nicht 100% sicher bist. Und du wirst sehen, du kriegst von Anfang an relativ viel Verantwortung, ja. Und es ist nicht, na klar kann da auch mal was schief laufen, aber okay, aus Fehlern lernt man, ja. Und ist nur wichtig, dass die Leute sich bewusst sind, dass man eben halt da eine gewisse Verantwortung auch hat. Mhm. Und das merkt man auch gerade bei jüngeren Generationen, die hatten natürlich so eine Verantwortung oftmals noch nicht. Bei einigen ist es vielleicht so, die hatten Verantwortung für ihre Geschwister, wie auch immer, die kleineren Geschwister oder so, mussten sich schon um die kümmern. Das ist was ganz anderes. Die haben dort einen Vorteil, ja. In dem Falle müssen sie eigentlich sehen, dass das Unternehmen, in dem man dann doch die meiste Zeit seines Lebens verbringt, ist so, ja. Ich meine, wenn du jetzt die Wochenzeit dir anschaust, die einem zur Verfügung steht, bist du dort am meisten. Und dann auch das soziokulturelle Umfeld, das man da hat. Ja. Was gibt es Besseres, als wenn man sich da gegenseitig versteht und sich vor allen Dingen vertrauen kann und dann gemeinsam schauen kann, irgendwie ein Ziel zu erreichen, also sprich irgendwie die Firma nach vorne zu bringen, Spaß auch daran hat, eben halt Neues entstehen zu lassen, Richtung Wachstum und zu schauen, was gibt es da. Ja?
Also das, was du beschreibst, setzt ja, ich sag mal, Freiheit voraus. Ja, wenn ich in einem freien Umfeld bin, dann kann ich Klartext reden, also sagen, was Sache ist. Dann kann ich auch Verantwortung übernehmen. Dann traue ich mich auch, einen Fehler vielleicht zuzugeben, weil ich weiß, mir wird nicht der Kopf abgerissen. Aber gleichwohl braucht alles ja auch Mut. Also man muss mutig sein und vielleicht auch trotz Sorgen, dass wenn man Fehler gemacht hat oder was Falsches gesagt hat oder vielleicht auch mal was zugibt, was man nicht gut kann und so weiter, dass diese Offenheit und Ehrlichkeit nicht gegen einen verwendet wird. Und wenn wir bei dem Thema Mut bleiben, wo warst du denn mutig auf deinem Weg als Unternehmer? Oder würdest du überhaupt sagen, dass du mutig bist?
Sagen wir mal so, Richtung sehr viel auf Innovation zu setzen, denn auch Innovation hat seine Kosten, ja, das muss man ganz klar sehen, ja, so viele neue Produkte jedes Jahr zu machen, das bringt extreme Verantwortung mit sich und Kosten, denn ich gehe ja in eine Vorleistung, ich weiß ja gar nicht unbedingt jetzt, denn wir so große Marktstudien und so können wir uns dann auch teilweise nicht leisten, klar, wir können kleinere Umfragen machen, wie auch immer, aber wie so Riesenkonzerne, das ist schon schwierig, das heißt, da ist sehr viel auch Bauchgefühl und Gefühl dafür, was könnte denn funktionieren. Das heißt, das ist jedes Jahr eigentlich wieder ein neues Investment in die Zukunft. Und insofern sind wir da mutig, dass wir auch in der aktuellen Situation, wo, sage ich mal, der Konsum vielleicht definitiv nicht so gut läuft wie im Prinzip in irgendwelchen Vorjahren, dass wir da trotzdem sagen, hey, wir wollen aber trotzdem neue Sachen im Prinzip rausbringen. Wir wollen den Endkunden begeistern oder, begeistern ist vielleicht ein bisschen zu viel manchmal gesagt, aber trotzdem ihm Lösungen anbieten, die er vielleicht vorher nicht hatte.
Aber ich glaube schon, dass ihr begeistern könnt, wenn du nicht mehr bohren musst, sondern einfach an die Wand klebst und das hält. Ja. Das sind ja schon Dinge, wo ihr einen Unterschied machen könnt. Ne?
Ja, absolut. Aber
du weißt halt nicht, ob es funktioniert. Ne?
Ja, aber ich meine, auch wiederum gegen das normale Kleben in Anführungsstrichen ist ja auch teilweise nicht immer so, sag ich mal, die ist zwar eine tolle Lösung, aber ist nicht unbedingt die sauberste Lösung. Aber zum Beispiel unser jetzt neues UV-Lock, das ist eben halt, da wird eine Adapterplatte eben halt gefüllt mit Gel. Ja, also das heißt, dieses Gel ist nicht so klebrig wie normaler Kleber. Also das kann man einfach so an die Hand nehmen und kann man dann auch ganz leicht wieder abwaschen. Das ist also nicht das Problem wie mit normalem Kleber. Da setzt man dieses UV-Licht drauf für eine Minute und dann ist das ausgehärtet innen drin und hat eine Traglast von 90 Kilo. Sofort, innerhalb von einer Minute. Endfest. Das gibt es bis jetzt sonst nicht. Einige Frauen werden das sicherlich kennen, die ins Nagelstudio gehen. Ne? Es ist ähnliches Verfahren. Da wird auch dieses Gel genommen, um eben halt
Fingernägel da aufzukleben, ja.
Ich weiß nicht, wie sie heißen. Nicht Fake Nails heißen sie, glaube ich, nicht. Oder die heißen, ja doch.
Die Verschönerung.
Ja, die genau. Die also da in ihre Verschönerung investieren. Und das ist eine tolle Lösung, die man eben halt dann, wenn man es eben halt nicht mehr benötigt, das Produkt, eben halt auch wieder leicht entfernen kann. Einfach mit einem Föhn, 4 Minuten auf voller Stufe im Prinzip das einheizen und dann kann man das im Prinzip mit einem kleinen Spachtel wieder abmachen.
Ja, also, super.
Ja.
So geht es ja nur nach vorne, indem man immer wieder was Neues schafft, was den Kunden dann idealerweise noch mehr begeistert, Nutzen stiftet. Das ist ja das eine, sage ich mal, um als Unternehmen zu überleben. Und das andere ist, man muss natürlich auch profitabel sein. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell ungefähr?
Wir sind knapp bei 470.
470, ihr habt über 6000 Produkte, roundabout 10% neue Produkte jedes Jahr. Ihr seid in wie vielen Ländern exportiert ihr?
Wir sind mittlerweile ja in der Summe, wir haben das ein bisschen reduziert, weil wir gesagt haben, wir fokussieren uns mehr auf Europa. Mhm. Aber trotzdem liefern wir noch in 78 Ländern der Welt.
78, ein bisschen mehr als Europa.
Ja.
Ihr produziert ja nicht selbst, sondern macht das ja durch Partner oder Joint Ventures im Ausland. Wo sind eure Produktionsstätten?
In welchen Ländern? Ist tatsächlich nicht nur im Ausland. Also wir haben tatsächlich 30 oder 35%, was wir hier in Europa noch machen. Mhm. Versuchen das auch, sage ich mal, zu erhöhen, diesen Anteil. Das ist teilweise nicht so einfach, weil eben halt einfach Produktionskapazitäten gar nicht mehr existieren, Unternehmen kaputt gegangen sind.
Gut, wurden ja sukzessive abgebaut und ins Ausland transferiert, ne?
Genau. Und dann hat man auf der einen Seite, und das ist tatsächlich ganz interessant, wir haben also langjährige Verbindungen eben halt nach China oder nach Asien generell. Eins muss man wissen, in Asien gibt es jede Qualität der Welt. You get what you pay, ja, ist da die Devise. Aber Preis ist sicherlich immer nur auch eine, also für uns zumindest ist es nur eine Thematik. Auf der anderen Seite ist es die Thematik Nachhaltigkeit, wo wir sagen, ey, wir investieren da rein, wir wollen auch mit den nachhaltigsten Partnern und Fabriken zusammenarbeiten, ja? Was teilweise nicht so einfach ist. Das heißt, wir sind ganz früh zum Beispiel mit beigetreten dieser Vereinigung BSCI, Business Social Compliance Initiative. So, das heißt, wir committen uns dazu, sämtliche Fabriken, die wir mit denen wir zusammenarbeiten, zu zertifizieren jedes Jahr. Da werden Überprüfungen gemacht und alles Mögliche, ja, von Lebensstandard über Kinderarbeit, über gerechte Löhne, über den Output von irgendwelchen CO2-Gasen, alles Mögliche ist da drin. Also wirklich ein bunter Strauß. Und dadurch, dass wir eben halt so langjährige Partnerschaften, also teilweise schon über 30, 35, 40 Jahre haben, haben wir mit diesen Partnern, das sind echt wie Freunde, und wir arbeiten mit denen und entwickeln die auch weiter, sage ich mal. Ja, weil ne, der Markt gibt immer mehr Anforderungen, oder Europa stellt auch immer mehr Anforderungen. Und man muss nur sehen, dass man tatsächlich die Beschaffungsmärkte nicht überfordert. Denn wenn wir immer derjenige sind, der die meisten Anforderungen von allen steht, ist klar, da können wir auch nicht den günstigsten Preis haben. Dann liefert er lieber nach Amerika, die nicht so viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, und sagt, oh, der Mengen sind richtig groß, nutzen wir lieber die Produktionskapazitäten und nutzen die damit aus. Klar, ja.
Ist nicht so anstrengend.
Ist nicht so anstrengend. Oder wenn man dann eben halt die Thematik sieht, wo ich ein ganz, ganz, ganz großer Feind von bin, ist die Thematik Temu Shein oder Shein. Diese Marktplätze, wo Waren importiert werden, die dann teilweise per Luftfracht im Prinzip rübergeholt werden, um sie schneller zu liefern. Ich meine, jeder muss wissen, wenn ich eine Ware per Luftfracht rüberhole, habe ich den 20-fachen CO2-Ausstoß, als wenn ich das Ganze per Schiff hole. Das nur mal so zur Info. Und das passt eigentlich nicht damit zusammen, was unsere Politiker predigen.
Für ein Produkt, was 3 Euro kostet.
Für ein Produkt, was 3 Euro kostet. So ist es auch nur möglich, dann eben halt ein Apple-Aufladegerät quasi oder so ein Aufladekabel darüber zu holen, was dann 2,99 kostet. So, das ist nur möglich, weil das Ganze eben halt auf der einen Seite subventioniert wird und oftmals einfach in Qualitäten geliefert wird, die eigentlich in Europa gar nicht erlaubt werden. Und das ist ein Riesenproblem, weil ehrlich gesagt, da werden Qualitäten geliefert, die sind krebserregend, die sind voll mit Phthalaten, Weichmachern, die sich tatsächlich auch schon, und ich habe letztens gerade wieder so eine Studie gelesen, auch in unseren Körpern schon befinden. Ja? Das heißt, die sind da, ja. Nanopartikel, Plastiknanopartikel oder so, die abgehen von den Produkten. Ja?
Diese PFAS, ne? Diese Kunststoffe, die
sich auch gar nicht mehr kriegen. Ja, PFAS, genau. Das ist tatsächlich total verrückt und man glaubt es ja nicht. Also wenn man jetzt, wir sind relativ, haben einen relativ großen Marktanteil bei Duschwischern in Deutschland und da gibt es eben halt Duschwischer, die sind aus einer Art von Kunststoff mit, also voll mit Weichmachern, also nicht bei uns, also die dann eben halt dort aus Asien kommen, die sehen teilweise dann ähnlich aus wie unsere, so dass der Endverbraucher teilweise gar keinen Unterschied. Und das ist das große.
Außer dem Preis, der dann
halt so teuer ist. Er sieht den Preis, der eben halt deutlich günstiger ist. Und aber gerade wenn wir tendieren dazu, unter der Dusche nackt zu sein.
Das ist hilfreich, ja.
Ja, das ist hilfreich. Also insofern heißt, du hast, wenn du dann nach dem Duschen im Prinzip die Dusche abwischt oder die Duschwand, hast du direkten Kontakt mit deiner Haut und das Wasser geht oftmals dann eben halt über deine Ärmel oder Arme, wie auch immer, fließt darüber, was du abwischt und dadurch wird oder migrieren im Prinzip diese Giftstoffe in den Körper. Und sowas darf nicht passieren. Ich meine, andere, meistens, wenn man so ein Beispiel hört, geht es ja um Spielzeug für Kinder und so, ne, die dran nuckeln und so. Ja, aber es ist gar nicht immer nur das. Es sind viele, viele, viele andere Produkte, wo man sich im ersten Moment sogar keine Gedanken drüber macht. Oder viele sich keine Gedanken drüber machen. Die kaufen einfach, weil sie sagen, es ist günstig. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich es ja wegschmeißen. Und diese Mentalität ist, diese vor allen Dingen Wegwerfmentalität, ist eine Katastrophe.
Absolut. Man sieht ja nicht die unmittelbaren Folgen. Ja. Ne? Also es tut nicht weh, man kriegt keinen Schlag auf die Niere, sondern es ist dann ja die Summe von vielen kleinen Kontaktpunkten, die dann irgendwann vielleicht zu einem Schaden führen. So ist es ja auch ein bisschen mit der Haltung zum Thema Erfolg. Also wenn ich sag mal, ein profanes Beispiel, heute eine Tafel Schokolade mir reindrückt, 10 Minuten ist das Ding weg, 600 Kalorien, passiert nichts. Das mache ich einen Monat lang, passiert immer noch nichts. Wenn ich aber 3-4 Monate jeden Tag das mache, dann stehe ich irgendwann vorm Spiegel und bin erschrocken, dass auf einmal eine Wampe gewachsen ist. Und so ist es ja auch mit Erfolg. Wenn ich sehr erfolgreich bin und dann vielleicht denke, dass ich ein bisschen bequemer werden kann. Also es gibt ja so diesen Spruch, Freitag um 12:30 mache ich nur noch meins. Ne? Kunde ruft um 14:30 an. Ach komm, rufen wir Montag zurück. Früher, als das Unternehmen vielleicht in der Startup-Phase war, da hat man auch noch freitags um 18:30 zurückgerufen, weil man noch heiß war. Ja? Und man musste ja irgendwie Kunden kriegen, weil man wusste, die Kohle hält nicht lang genug und so weiter. Das heißt also, Erfolg könnte dazu führen, dass Menschen bequemer werden, weil es ja gut läuft. Ne? Und letztes Jahr schon wieder Rekordergebnis, warum soll ich mich denn noch mehr anstrengen und so weiter. Und diese Bequemlichkeit macht sich ja stellenweise auch in unserer Gesellschaft breit. Also ich sag mal ein bisschen scharfzüngig eine Leistungsfeindlichkeit. Also wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel Bundesjugendspiele entschärft werden, dabei sein ist alles, oder ein Kumpel von mir, ein Sporttrainer, wo ich ein bisschen eine Zeit lang trainiert habe, der hatte den Speerweitwurfrekord in seiner Schule, da hing eine Urkunde in den Fluren und nach fast 20 Jahren wurde das Ding jetzt, also bis dahin wurde der Rekord nicht gebrochen, jetzt nach 20 Jahren wurde das Ding kassiert und von der Wand genommen mit der Begründung, andere Schüler können sich ja schlecht fühlen, weil sie nicht so gut sind. Ich sehe es aber auch in Unternehmen, Vertriebswettbewerbe werden eingestampft, Einzelzielmessung wird ersetzt durch Teamperformance und so weiter und so weiter. Es sind viele kleine Veränderungen, die aber so da den, ich sag mal, die Reißnadel auf dem Stuhl, dass man sich so wirklich anstrengt, um sein Bestes zu geben, nicht mehr unbedingt einfordern. Und auf der anderen Seite hast du ja jetzt selber beschrieben, ihr seid ein Unternehmen, ihr seid Familienunternehmen, dritte Generation, ihr seid sehr erfolgreich unterwegs, aber ihr habt auch wahnsinnig viele Herausforderungen, so wie alle Unternehmen, und man kann sich eben nicht ausruhen und zurücklehnen und sagen, hey, uns geht's doch gut und jetzt muss man auch mal irgendwie 5 Grad sein lassen. Wie erlebst du das denn hier im Unternehmen? Stichwort Leistungssinn, Leistungsbereitschaft oder auch überhaupt die Einstellung zu Spitzenleistung, sich wirklich anzustrengen und diese eben nicht Durchschnitt abzuliefern, sondern etwas, du hast vorhin mal gesagt, Kunden zu begeistern und eben nicht nur zufrieden zu machen. Was ist da so eure Wahrnehmung und eure Haltung auch im Unternehmen? Was macht ihr, um diesen Leistungssinn zu befeuern oder wie steht ihr dazu?
Ja, also grundsätzlich sage ich, Wettbewerb, sage ich mal, auch untereinander, sei es eben als Einzelner und als Team. Ich glaube, Wettbewerb führt immer dazu, Leistung zu steigern. Und deswegen bin ich grundsätzlich eigentlich davon sehr großer Fan und ich finde das eine Katastrophe, was da gemacht wird mit diesem Bundes, was du sagtest, mit den Bundesjugendspielen, solche Sachen. Und man merkt diese Thematik, ja, Work-Life-Balance, was immer wichtiger wird den Leuten, den Mitarbeitern, gerade eben halt jungen Leuten. Das ist aus meiner Sicht sehr bedenklich, denn wir sind ein Volk, also wir gerade jetzt hier in Deutschland davon gesprochen, sind ein Volk, wir haben eigentlich keine großartigen Bodenschätze, ja. Wir haben ja ein bisschen Kohle vielleicht noch, ja, aber das ist ja auch nicht mehr gut, das abzubauen, obwohl es jetzt wieder abgebaut wird, obwohl es eigentlich nicht gut für die Umwelt ist. Aber andere Thematik. Das heißt, das Größte, was wir eigentlich in Deutschland haben, ist Humankapital. Und das heißt, wir haben clevere Leute, sicherlich, da gibt es sehr, sehr viel Potenzial. Wir haben auch, muss man echt sagen, oftmals gute Ausbildung. Leider nicht überall. Und auch dort ist teilweise die Motivation von Lehrern ja deutlich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt die Lehrer, die eben halt seit quasi 30 Jahren im Prinzip die gleichen Sachen predigen, obwohl und immer die gleiche Agenda haben und sich da quasi nicht sehr, sehr stark engagieren. Und es gibt Leute, die eben halt auch neue Aspekte reinbringen, die ihren Lehrplan quasi überarbeiten selber für sich und den Kindern eben halt vielleicht so auch spannender und den Zeiten angepasster im Prinzip Dinge vermitteln. Deswegen ist für mich zum Beispiel eine der ganz klaren Forderungen, die ich habe an die Politik, ist, es muss ein Fach geben, das heißt irgendwie nicht nur immer Sozialwissenschaften oder sondern es muss heißen, irgendwie wie gehe ich um mit Geld, was heißt Wirtschaft? Das sind so Sachen, wie sind da die Zusammenhänge? Denn das eine ist ja toll, wenn ich eben halt hingehe und immer nur fordere, so nach dem Motto, ja, es muss, das Wesentliche ist, dass alles grün wird, in Anführungsstrichen. Aber das muss man auch finanzieren können, sage ich mal. So, das heißt, nur diese Forderungen zu stellen, ist teilweise sehr schwierig, denn sie sind oftmals, gerade so ein Umbruch eben halt in Richtung Nachhaltigkeit umzusetzen, ist teuer für einen Status quo. So, und wenn man dann in einem Kosmos sich wiederfindet, wo man quasi, ich will nicht sagen der Einzige, aber das oder eines der wenigen Länder ist, was das stark fokussiert und um einen herum arbeiten die Leute in anderen Ländern komplett anders und ich will nicht sagen, dass sie oftmals komplett nicht nachhaltig arbeiten, aber sie sehen im Prinzip
ausgewogener,
genau, das Ganze. Dann ist es sehr wichtig, dieses Verständnis rüberzubringen. Ja. Aber oftmals, was man eben halt auch bei seinen eigenen Kindern teilweise sieht, es wurde immer gepredigt, hier, ja, es muss alles grün und hier und da. Aber die Frage ist, wie das Ganze im Prinzip umzusetzen ist.
Absolut. Wenn wir dahin kommen, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur ökologisch im Sinne von Natur und Ressourcen schonen ist, sondern auch ökonomisch nachhaltig. Also wir müssen eben auch nachhaltig Geld verdienen. Und wir können ja auch nur dann in naturschonende Verfahren investieren, wenn wir eben auch die Geldmöglichkeiten haben. Und das zeigt sich ja auch, wenn es den Leuten ums Fressen geht, also in armen Ländern, dann ist den Menschen das meistens vom Bewusstsein her auch nicht so wichtig, weil sie erstmal an ihr Überleben denken, bevor sie an Umweltschutz denken. Und sobald dann ein gewisser Wohlstand da ist, verbessert sich das auch. Das heißt also, je wohlhabender wir sind, desto mehr haben wir auch ein Bewusstsein und die Möglichkeiten, sage ich mal, naturschonender zu arbeiten, weil es uns dann auch wichtig ist, weil wir es uns auch leisten können. Insofern ist es gleichzeitig zu forcieren. Aber nochmal zurückkommend zum Thema Leistungssinn. Wie ist das hier bei euch im Unternehmen? Haltet ihr den Laden stark unter Zug? Ist hier, ich sag mal, die Sprache des Geldes präsent bei allen oder seid ihr eher harmonieorientiert oder wie ist der Geist hier? Wie stemmt ihr euch gegen den drohenden Zeitgeist von draußen, sage ich mal, ein bisschen frech?
Also sagen wir
mal,
es ist eine Mischung, ja, und wir versuchen natürlich auf der einen Seite zu fordern, dass die Leute auch selber ambitiös mit sich selber selbst umgehen, ja. Nicht immer nur, sage ich mal, beim kleinsten Gegenwind irgendwo den Löffel fallen lassen. Das kann nicht Sinn der Sache sein, sondern es gibt eben Aufgaben und Probleme und die müssen gelöst werden. Und man muss schauen, dass man die Leute dazu anregt, nach vorne zu denken. Deswegen sage ich auch, ich meine, wir haben dann im Unternehmen irgendwie knapp an die 30 Azubis. Ich sage denen eben, Leute, fragt so viel ihr könnt und dahinter fragt es auch, warum wird denn das so gemacht? Ja, weil bei einem gewachsenen Unternehmen können sich eben halt auch Prozesse im Prinzip einbürgern, die vielleicht eben halt nicht logisch sind, so nach dem Motto, haben wir schon immer so gemacht, ja. Hinterfragt es, ja. Und wenn ihr da Sachen findet, ja, ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit, weil ihr kommt total voreingenommen oder unvoreingenommen und könnt ohne Scheuklappen im Prinzip alles hinterfragen, was da im Prinzip läuft. Und das öffnet den vielleicht auch älteren Mitarbeitern, alteingesessenen Mitarbeitern eben halt oftmals vielleicht auch die Augen, so nach dem Motto, ja, warum machen wir das eigentlich so, ne? Könnte man ja tatsächlich vielleicht auch anders machen. Gerade im Zuge der Digitalisierung, ja, oder, absolut, oder ja. KI, ja, weil oftmals sind es eben halt jüngere Leute, die eben halt sich vielleicht von Kindheit an, weil die meisten mittlerweile mit Handy und iPad irgendwo quasi als Verlängerung ihres Armes haben, seit Kindheitsjahren, einfach teilweise da auch besser drin sind und Sachen besser können. Deswegen legen wir sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit, gerade von älteren älteren erfahrenen Leuten, die eben halt mit jüngeren Leuten, die vielleicht andere Erfahrungen mitbringen können oder andere Hobbys auch mitbringen können, ja. Ich sage, pass auf, ihr könnt hier so viel machen, ja, weil habt ihr Spaß an Fotografieren, ihr könnt bei uns Fotos machen, Produktfotos, wie auch immer. Ihr könnt in Anführungsstrichen Videos drehen, ja. Warum macht ihr Azubi-Kanal? Keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten, klar, auch, sage ich mal, private Hobbys quasi auszuleben. So, ja. Das ist und dann aber eben halt das mit in den professionellen Bereich reinzubringen und das ganze Unternehmen dadurch nach vorne zu treiben. Wir sind teilweise schon enttäuscht, wenn wir im Prinzip in Vorstellungsgesprächen, ich bin regelmäßig öfter mal dabei, im Prinzip bei Vorstellungsgesprächen, wenn wir dann eben halt, wenn die erste Frage dann ist, in Anführungsstrichen, ja, kann man hier ein Sabbatical machen? Also so, Leute, du kommst gerade von der Uni, willst du arbeiten oder willst du jetzt gleich ein Sabbatical machen? Sabbatical sollte was sein, was man sich verdient, ja, indem man erstmal vielleicht was für das Unternehmen getan hat. Und dann kann man gerne natürlich irgendwo über sowas reden. Aber gleich, diese Mentalität ist furchtbar, ehrlich gesagt. Und das sage ich dann, ja, dann macht euch erstmal, wenn das wirklich eure wichtigste Frage ist, dann macht euch erstmal darüber Gedanken, ob ihr jetzt wirklich erstmal arbeiten wollt oder sonst geht erstmal ein, zwei Jahre ins Ausland und reist da rum. Und wenn ihr dann arbeiten wollt, dann könnt ihr kommen.
Oder wenn es Budget leer ist, ja.
Ja, oder wenn es Budget leer ist, genau.
Diese Anspruchshaltung, die ist natürlich auch zugelassen worden, ne, durch, ich sag mal, uns Ältere, die vielleicht auch ein bisschen verhätschelt haben. Oder auch von Führungskräften wird vieles ja auch zugelassen. Ich sehe das auch in den Unternehmen, so ein Zeitalter der Überempathisierung. Immer aus Sorge, Verlustangst, wenn ich zu klar in der Sache bin, zu viel fordere, dann hauen die Leute ab und so weiter. Und so haben sich Wildwüchse teilweise ergeben und Anspruchshaltungen, die völlig ferner liefen sind. Weil wenn man sich mal überlegt, ein Unternehmen ist ja nichts anderes als ein soziales Konstrukt. Und wenn ich zum Beispiel in einem Freundeskreis bin, wann bin ich denn ein gewolltes Mitglied in einer Gruppe? Das ist ja immer dann der Fall, wenn ich der Gruppe auch Nutzen stifte. Wenn ich aber nur nehme in einem sozialen Kontext, also zum Beispiel wir gehen essen und immer müssen die anderen bezahlen und ich gebe nie mal eine Runde aus. Irgendwann haben die da auch keinen Bock mehr drauf, außer sie wissen, ich liefere einen anderen Benefit, bin vielleicht der Clown oder was weiß ich und sie wissen, er hat keine Kohle, aber das akzeptieren und dann gönnen wir uns das sozusagen. Und so ist es in Unternehmen ja auch. Das heißt also, wenn ich will, dass meine Kollegen meinen ausfallen, weil ich privat ein Sabbatical machen will, überkompensieren, dann muss ich ja vorher irgendwas geleistet haben, sodass die mich auch als Teammitglied wollen. Und das geht in vielen Situationen, sehe ich das in den Unternehmen, völlig ab. Es geht immer nur um das Ego, ich fordere, auch Elternzeit. Es werden einfach Einträge eingereicht, ohne mal mit Führungskraft zu sprechen. Du, ich würde gerne, lass uns mal gemeinsam überlegen. Ich habe schon mal ein Konzept gemacht, wie eine Übergabe aussehen könnte, Vertretung. Sondern da ist einfach, ich habe das Recht darauf und deswegen will ich das und gar nicht mehr die Bereitschaft, gemeinsam sowas nach vorne zu pushen. Und das müssen wir sicherlich mal wieder ein bisschen gerade rücken in der Führung.
Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das Arbeitsrecht im Prinzip sein Übriges dazu tut, ja, und teilweise die Rechte
das befördert das noch, ja.
Sehr stark fördert der Mitarbeiter. Und ehrlich gesagt, ist das, sag ich gerade mal, wenn es in Krisensituationen geht, doch sehr, sehr bedenklich an der Stelle, ja. Und ich denke gerade auch durch das verursacht im Prinzip extreme Kosten. Auch teilweise ist es sehr, sehr teuer, sich von Leuten eben halt auch zu trennen, die einfach teilweise auch vielleicht Leistungen nicht so bringen wie viele andere dann im Unternehmen. Und ich meine, es ist ja auch, und das wird irgendwie nie gesehen so richtig, dass es ja gegenüber den Kollegen
asozial.
Richtig asozial ist, ja, wenn da jemand ist, der ständig irgendwo bei dem kleinsten Zipperlein irgendwie zu Hause bleibt oder und dann im Prinzip alle anderen eigentlich im Stich lässt.
Ja.
So also insofern hoffe ich immer, dass sich gerade, falls es mal solche Situationen gibt, eben halt diese sich über die Gruppe quasi dann irgendwo regulieren. Und trotzdem gibt es, und das ist auf der Welt so, doch auch sehr viele Egomanen, die einfach ihren Stiefel durchziehen, scheißegal, auch was andere sagen und das tun. Na, aber gut, das ist natürlich sicherlich auch mit einer der Führungsaufgaben, auch der Abteilungsleiter und der unterschiedlichen Führungspersonen eben zu schauen, dass so ein Missverhältnis nicht ausufert oder beziehungsweise gar nicht erst entsteht.
Ja, man darf es einfach nicht zulassen. Ne? Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Aufstand der Leistungsträger. Mhm. Mit Leistungsträger, damit meine ich keine Elite, sondern es sind all die Macher in diesem Land. Ja. Vom Pförtner angefangen, über die Azubis bis hin zu Arbeitern, bis hoch in die Geschäftsführung. Ärzte in Unternehmen, egal wo, also all die, die machen und einen Beitrag leisten. Und ich habe oft den Eindruck, dass wir aus so einer bürgerlichen Zurückhaltung zwar den Kopf schütteln und im stillen Kämmerlein sagen, das geht gar nicht, aber eben nicht den Mut haben, einfach mal zu sagen, weißt du was, das ist einfach scheiße und ich will das nicht. Und dieses sich darauf besinnen, dass Leistung und Anstrengung nichts Schlimmes ist, sondern es ist die Voraussetzung dafür, dass wir so ein gutes Leben haben, das müssen wir anscheinend uns mal wieder in Fokus rücken. Und gleichsam kann ich auch total gut nachvollziehen, Lebenszeit ist endlich und es geht schnell vorbei. Und du hast vorhin ja selber gesagt, man verbringt Großteil der Zeit, vielleicht sogar die meiste Zeit mit Arbeit im Vergleich zu anderen Lebensbereichen. Also ist ja auch die Frage, wie achtet man auf sich, dass man eben langfristig wiederholbar über mehrere Jahre Spitzenleistung bringen kann. Wie sieht das denn bei dir aus? Wir sind ja jetzt auch schon im Alter, wo wir graue Haare kriegen. Wie achtest du denn drauf, dass du eben bei all der Arbeit und dem ganzen Stress und der hohen Verantwortung, die du hast, weil wenn du in Sackhaus, sage ich mal, da hängen ja 400, was hast du vorhin gesagt, um die 50 Mitarbeiter, 470 Mitarbeiter plus die Familien dran, das sind ja locker 1000, 1500 Menschen, die davon abhängen, dass sie hier Geld verdienen und der Kühlschrank gefüllt wird. Was tust du denn, um nachhaltig vital zu bleiben und die Kraft und Energie auch zu haben für diesen Job?
Früher aufstehen tatsächlich.
Früher aufstehen?
Früher aufstehen und zwar insofern, dass ich mir herausgearbeitet habe die Zeit. Also ich stehe morgens mittlerweile so um 5:10 auf, mache dann meine Stretching und auch vielleicht ein bisschen Gewichtstraining und dann ungefähr 3/4 Stunde bis Stunde im Radfahren.
Draußen oder drin?
Bis jetzt noch drin. Ich habe das tatsächlich erst vor 3,5 Monaten angefangen. Mhm. Dummerweise geht mein Monitor jetzt gerade nicht mehr. Und ich habe das Ding gerade weggeschickt, also insofern nicht gut. Ich wurde gerade wirklich durch Qualitätsgründe gehandicapt ein bisschen. Dafür mache ich jetzt ein bisschen mehr mit Gewichten. Das ist wichtig, dass man eben so ein bisschen die Zeit auch für sich hat. Ja, gerade, klar, auch eine relativ große Familie und da will natürlich jeder auch so seine Zeit mit einem haben und da habe ich morgens.
Das heißt große Familie?
Ja, ich habe 3 Kinder halt und einen Hund. Also insofern. Also
4 Kinder.
Ja, quasi 4 Kinder. Und meine Frau sagt zwar, ich bin das 5., aber die hat dann noch ein hälfterigeres Packerl zu tragen.
Ja.
Und insofern quasi habe ich mir die Zeit morgens früh rausgekämpft, damit ich dann eben halt ein bisschen Zeit auch für mich habe und Sachen machen kann.
Machst du das jeden Morgen?
Ja, konsequent, weil wenn man es dann wieder einmal einschlafen lässt, das funktioniert ehrlich gesagt nicht.
Also 7 Tage die Woche?
Tatsächlich ja, manchmal tendiere ich sonntags nicht. Das dann aber auf der anderen Seite ist es dann auch blöd, weil dann weiß ich gar nicht, was ich dann machen soll, weil ich bin ja trotzdem um die Uhrzeit, weil wenn der innere Klar. Wecker so ist, dann bist du trotzdem um die Uhrzeit wach, also dann mache ich es dann meistens doch. Ja. Ich dachte, jetzt wäre es doch mal schön, ein bisschen länger schlafen, aber okay. Nee, aber ich komme Gott sei Dank relativ gut zurecht mit relativ wenig Schlaf.
Wann gehst du abends ins Bett?
So um 10:30, 11:00.
Mhm.
Und ich habe jetzt eben halt auch geguckt, weil mit dem zunehmenden Alter ist das nicht, spielt die, sag ich mal, die Musik nicht für einen, sondern oder auch die Zeit spricht gegen einen ein bisschen, ja. Dementsprechend muss man schon gucken, du sprachst eben so einen Wohlstandsbauch an. Und ehrlich gesagt, merkt man dann, wenn man dann auf einmal ein bisschen mehr Gewicht hat, die Gelenke tun weh, keine Ahnung, Rücken tut weh, solche Sachen. Und ich habe jetzt deswegen also das konsequent durchgezogen. Ich habe vor 8 Monaten damit angefangen, habe jetzt 16 Kilo abgenommen.
Wow.
Und tatsächlich, ich muss dazu gestehen, ich habe ein bisschen gefuscht. Ich habe diese Mounjaro-Spritze genommen.
Mhm.
Aber auch aus dem Grund heraus, dass mein Arzt gesagt hat, bei der Konstellation von Werten, die ich habe, kann ich so viel Sport machen, wie ich will. Ich hätte nicht abgenommen.
Mhm.
Egal, auch wenn ich weniger gegessen habe oder so, hatte damit nichts zu tun. Ich habe trotzdem, bin ich nicht großartig runtergekommen.
Stoffwechselbedingt.
So. Stoffwechselbedingt. So. Und jetzt durch diese Spritze das habe ich jetzt 5 Monate gemacht. Durch die Spritze wurde der Stoffwechsel angeregt. Jetzt funktioniert das in Anführungsstrichen. Und toi, unterfüttert dann eben halt mit dem Sport, den ich jetzt dann mache, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, um dann fit zu werden für die Zukunft.
Ja. Wir haben ja noch die 4 vorne, aber ich merke auch, man muss einfach mehr tun als früher. Und es ist vor allen Dingen so, die Sünden, die man sich gönnt, ernährungstechnisch, die haben stärkere Folgen als früher. Also insofern, ich finde, das hat immer was mit Bewusstsein zu tun und auch Achtsamkeit, ne? Ja. Und es zwingt einen dazu, einfach auch sorgsamer damit umzugehen. Und ich finde, überhaupt die Tatsache, dass wir uns bewegen können, uns quälen können, Gewichte heben, Radfahren, Rudern, egal was, ist ja etwas, wofür man dankbar sein kann, weil es ist nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch Menschen, die in unserem Alter oder noch viel früher Unfälle haben und auf einmal nicht mehr gehen können oder keinen Sport mehr machen können. Und so nimmt man ja die Sachen immer selbstverständlich, ne? Auch wenn man gesund ist, selbstverständlich. Aber dann hast du einmal Kopfschmerzen und Höllenschmerz, macht man einen riesen Trara, kann nicht sein, Mann, nimmt eine Pille und dann sind die Schmerzen weg. Aber wenn die Schmerzen dann weg sind und man wieder gesund ist, dann hat man nicht die gleiche Dankbarkeit, ich zumindest nicht, wie den Gram, wenn ich sozusagen merke, irgendwas stimmt nicht. Und das habe ich mir zumindest seit einigen Monaten immer auf die Fahne geschrieben, diese Dankbarkeit zu entwickeln und dieses Gespür für den Körper, weil man braucht ihn und ist das einzige Zuhause, wo du nicht umziehen kannst. Insofern muss man gut zu ihm sein, dass man auch Energie abrufen kann für den Job.
Ich habe da so ein wahnsinnig spannendes Buch gelesen, das heißt Outlive, also wo es eben halt um diese Thematik Longevity geht und wie man sich da aufstellen muss, wo du so die unterschiedlichen Aspekte, ne, Stoffwechsel, Sport, Ernährung, alles, was da so zugehört, wird da beleuchtet und das ist wahnsinnig spannend, kann ich nur jedem empfehlen. Outlive ist ein Megabuch. Und durch Zufall war das gerade, dass ich das von einem Freund empfohlen gekriegt habe, als ich gerade in dieser Abnehmphase war und das passte eigentlich sehr gut.
Jetzt geht es um Halten, ne?
Ja, absolut. Jetzt geht es um Halten, da wird dran gearbeitet und man muss es nicht overdoing machen. Also, aber ja, auf der anderen Seite fühle ich mich pumpballwohl.
Ja, das ist gut.
Ja, und das ist ganz gut. Und das braucht man tatsächlich auch in der aktuellen Situation, denn es ist, wir haben, sage ich mal, erfolgreiche Jahre hinter uns, haben jetzt die letzten 3-4 Jahre ist es tatsächlich katastrophal, auch wie die Entwicklungen da sind. Wir kämpfen zwar immer wieder auch durch die Innovationen und durch auch die auch Anpassungen im Prinzip gegen die Situation an, aber es ist definitiv kein Spaziergang. Also das heißt, es ist definitiv nicht die Zeit, um sich auf die faule Haut zu legen. Man muss sich echt Gedanken machen, wie man das Ganze nach vorne bringt. Und da sind wir also konsequent dran. Ja. Und ich denke, man braucht auch dann im Prinzip, sag ich mal, eine gewisse physische Power, aber eben halt dann auch die Psyche, die dann mitspielt. Und in Sana in corpore sane, ja, in einem gesunden Geist oder in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist, da ist schon viel dran, denke ich. Und mit den entsprechenden Pausen, wo man sich Zeit für sich selber nehmen muss, um einfach viele Dinge zu reflektieren. Und was ich immer so gehandhabt habe, ist, wenn es dann mal wieder ein bisschen zu viel wird, einfach weil so viele unterschiedliche Aspekte im Prinzip und so viele Akteure auf einen quasi einprasseln, einfach mal einen Schritt zurücknehmen und sagen so, was ist denn jetzt wichtig? So, ne, und also geht ja auch in Richtung Achtsamkeit, ne, und man muss schon im Prinzip schauen, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, um das Ganze wieder nach vorne zu bringen oder in die richtige Richtung zu bringen. Und kann ich nur auf der anderen Seite auch jedem raten, und denn sonst ist es teilweise dann schwierig, weil es bringt, und wenn man jetzt die Presse liest, sind wir ja nicht die Einzigen, wo, sage ich mal, gerade der Konsum im Prinzip Probleme macht, sondern gibt es da sehr viele Unternehmen, und wenn man dann nicht die Muße hat oder sich darauf achtet, dass man eben halt auch auf seinem, denn das ist das Wichtigste letztendlich, was wir haben, neben der Familie ist trotzdem letztendlich der eigene Körper, der eigene Geist, ja, und der muss funktionieren, weil ohne das ist man auch nicht viel der Familie wert, in Anführungsstrichen.
Klar.
Aber eben halt in seinem wirtschaftlichen oder unternehmerischen Umfeld kann man den Leuten dann auch nicht helfen, wenn man selber immer nur auf 30% mit 30% voller Batterie im Prinzip rumläuft, ne?
Absolut. Gleichwohl ist es so, dass es nicht um Schonen geht, sondern um Fordern. Ja, also wenn ich gerade mental oder physisch stärker werde, der Mensch wächst am Widerstand. Und es braucht eine kontrollierte Überforderung. Dazu gehören natürlich auch Pausenzeiten, also dass man, sag ich mal, gut zu sich ist, aber durch Schonen kommen wir da nicht raus. Und insofern kann ich das nur unterstreichen, es braucht diesen Aufstand der Leistungsträger, dass wir sagen, hey, wir wollen einfach wieder Spitzenleistung, wir wollen Exzellenz, wir wollen, dass Made in Germany wieder den Ruf kriegt, den es mal hatte. Spitzenleistung, Nummer 1 Gedanke, Elite auch als ganzes Land, ob vom Kindergarten bis in die Forschung bis hin zu Unternehmen. Wenn du abschließend das mal verdichtest und an all die Leistungsträger, die zuhören, Stichwort Mut, etwas mitgibst, was wünschst du dir denn, worauf wir achten, damit vielleicht dieser Aufstand uns gelingt und wir wieder zu alter und neuer Stärke zurückfinden?
Also eine Sache, die mein Großvater mir mal gesagt hat, die fand ich sehr, sehr bezeichnend. Immer wenn ich irgendwo zu ihm gekommen bin und ihm gesagt habe, Mensch, guck mal, das ist so schwierig, das ist, wo ich so ein bisschen am Jammern war, ne? Und das war eben so ein guter Sparring-Partner für mich. Er sagt, Niklas, die Welt wird sich immer weiter drehen. Ja? Das ist klar. Und Fakt, es gibt mal solche Zeiten und mal solche Zeiten. Und du musst gucken, dass du da heil durchkommst und solange du gesund bist, ist doch alles super in Ordnung. Ja, also trotzdem, weil er mich kannte, weiß er natürlich, dass das, dass nur gesund zu bleiben, ist nicht nur der Anspruch, denn für mich gehört ein gesunder Wettbewerb dazu. Und ich denke, wir sollten tatsächlich alles dafür tun, dass dieses wir machen alle gleich, in Anführungsstrichen, und hören immer nur auf das schwächste Glied in der Kette. Da sind meines Erachtens sehr, sehr viele Fehler gemacht worden, auch jetzt in der Vergangenheit, auch was die Schulen anging. Die Lehrer tun mir da an vielen Stellen echt leid, wenn die eben halt teilweise in eine Klasse mit 28, 29 Leuten dann noch drei Zuwanderer im Prinzip reinkriegen, die teilweise dann der Sprache nicht unbedingt mächtig sind, dann ist es sehr, sehr schwierig, so eine Riesenhorde von Leuten unter Kontrolle zu halten und im Prinzip auch zu unterrichten. Das heißt, in so einer Gruppe orientiert sich dann alles leider im Prinzip an den schwächsten Gliedern. Was nicht heißt, dass das in einer gewissen Zeit, wenn sich das eingespielt hat, das nicht irgendwie funktionieren kann. Natürlich würde es irgendwie funktionieren. Aber die Frage ist eben halt, kann man wirklich das Beste rausholen? Und das ist das, woran man appellieren muss. Man muss sehen, wie du es auch schon gesagt hast, wir brauchen im Prinzip die Eliten, und wir müssen vor allen Dingen auch gucken, dass die Eliten hier in Deutschland bleiben und nicht im Prinzip alle nach Amerika, China, wie auch immer, oder Mittleren Osten im Prinzip abhauen. Und wir müssen ein Umfeld schaffen, und das muss unsere Politik schaffen, dass diese Leute, die gerade Richtung geistige Elite auch gehören, sich hier in Europa, vor allem natürlich auch in Deutschland, sich wohlfühlen. Und dann denke ich, dass sehr, sehr viel hier weiter geschaffen werden kann. Ich meine, es gab ja sehr viele unterschiedliche Paradebeispiele, wie im Maschinenbau, leider andere Sachen wie Social Media und sowas wurde ja komplett verpasst von uns hier in Europa. Es ist eine reine Katastrophe. So, und wir sollten schleunigst dringend gucken, dass wir nicht bei KI im Prinzip den Anschluss verlieren. Denn das wird sicherlich sein, was uns die nächsten 50 Jahre beschäftigen wird und das Ganze nach vorne bringen wird. Und wir sollten nicht im ersten Moment gleich immer gucken, wie muss ich alles regulieren, sondern im Prinzip eine gewisse Freiheit auch da lassen, damit sich vielleicht Konzepte, Ideen entwickeln können, damit diese auch in Deutschland entstehen können oder in Europa entstehen können und nicht immer nur in anderen Ländern, wo, sage ich mal, allen alles egal ist.
Absolut. Niklas, danke für deinen Mut zur Haltung. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg hier beim Schippern durch diese bizarren Zeiten und freue mich, dass du deine Zuversicht nicht verloren hast und hier mit deinen Leistungsträgern weiter alles gibst, damit die Zeiten auch wieder besser werden. Dankeschön für die Einblicke.
Vielen Dank, lieben Dank dir.
Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst bei Mutmenschen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Jeder Klick, jede Bewertung und jeder neue Follower helfen, dass Mutmenschen noch mehr Hörer erreicht. Vielen Dank dafür. Und wenn du weiteres Futter für Geist und Seele suchst, schau doch gerne mal in meine Bücher, überall im Handel erhältlich. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.